Klartext Wirtschaft. Der Podcast für die MacherInnen von heute. Andrea Gerhardt und Frank Ferchau im Gespräch mit spannenden UnternehmerInnen. Präsentiert von Ferchau, eine der führenden europäischen Plattformen für erstklassige Technologiedienstleistungen.
Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Ausgabe. Schön, dass ihr auch im Jahr 2026 wieder mit dabei seid, wenn wir über anstehende Herausforderungen, Chancen und gute Beispiele aus Unternehmen sprechen, von denen wir gemeinsam lernen können. Wir werden auch weiterhin kluge Köpfe zu Gast haben und ich freue mich zudem, dass ich mit genau so einem klugen Kopf weiterhin in jeder Episode sprechen darf. Hallo, lieber Frank.
Ja, hallo, lieber Andrea. Vielen Dank für die ganz netten Worte jetzt hier im ersten Monat des Jahres. So kann es gerne weitergehen. Ja, weiter geht's auf jeden Fall hier mit spannenden Themen, denn auch in 2026 wollen wir wie in der Vergangenheit auch dynamisch die Welt beschreiben und die Wirtschaft erläutern und mit welchen neuen Situationen sich alle Unternehmen in einer immer globaleren tickenden Wirtschaft auseinandersetzen müssen. Deshalb reden wir heute Klartext über ein in meinen Augen absolut bedeutsames Thema, das uns alle angeht.
Volle Zustimmung, lieber Frank. Es ist ein Thema, das Europa in seinen Grundfesten bewegt. Wir sprechen heute über die Zeitenwende der Industrie und Europas Weg zurück zur Wettbewerbsfähigkeit. Also ein ganz kleines Thema, was wir uns heute vorgenommen haben. Wir stellen uns unter anderem folgende Fragen. Wie muss sich Europas Industrie in Zeiten der Energietransformation und KI-Revolution positionieren? Welche Rolle sollte die Mobilität der Zukunft und die heimische Automobilindustrie dabei spielen? Und wieso ist es auch entscheidend, dass der Faktor Mensch in dieser Rechnung nicht zu kurz kommt? An niemandem von uns ist der Fakt durch die Diskussion und Berichterstattung in der letzten Zeit vorbeigegangen. Industrie ist wieder ein politisches und wirtschaftliches Reizwort. Das ausgerufene Ziel, Industrie steht wieder im Mittelpunkt und soll zu einer neuen Stärke finden. Ist das jetzt ein Rückwärtsgang oder der Versuch, Europas industrielle DNA neu zu kodieren, Frank? Was meinst du?
Ja, Andrea, das ist in der Tat eine spannende Frage. Jahrzehntelang haben wir auf globale Effizienz gesetzt und das ja nicht ohne Erfolg. Und jetzt sprechen alle plötzlich über Resilienz, technologische Souveränität, strategische Unabhängigkeit. Kurz gesagt, wir stehen mitten in der Reindustrialisierung 2.0. Aber es geht nicht um Nostalgie, sondern ums Überleben. Aus meiner Sicht ist das ganz klar eine Zeitenwende und die ist mit riesigen Herausforderungen verbunden. Aber denen müssen wir uns alle, die wir in den Unternehmen Verantwortung tragen, eben auch stellen. Wir müssen gemeinsam kluge neue Wege für unsere Neuausrichtung finden und die industrielle DNA Europas neu kodieren.
Ja, dann lass uns doch daran gehen, die vielversprechendsten zukünftigen Wege zu entschlüsseln. Dazu haben wir uns einen Gast eingeladen, der wie kein anderer zwischen Wirtschaft, Politik und Forschung Erfahrungen gesammelt hat. Die Rede ist von Dr. Joachim Damaski, CEO der Lion Smart GmbH. Er ist promovierter Elektrotechniker, hat bei Heller und Webasto große Entwicklungsbereiche geleitet, war Technikgeschäftsführer beim VDA, also dem Verband der Automobilindustrie, und außerdem Senior Advisor bei BMW. Joachim Damaski ist ein Mensch, der Technologie, Politik und Industrie gleichermaßen versteht und der die Mobilität von morgen seit vielen Jahren mitgestaltet. Ich freue mich jetzt sehr auf das Gespräch, das du mit ihm, Frank, führen wirst und werde euch jetzt mit elektrisierten Ohren im Hintergrund zuhören.
Na, dann legen wir mal los. Ich bin sicher, wir kommen zu einigen spannenden Erkenntnissen. Joachim, großartig, dass du dabei bist. Hallo.
Freut mich sehr.
Lieber Joachim, mir ist gerade ein Bericht von McKinsey in die Hände gefallen, nennt sich 18 Areas of Future Competition. Und da werden 18 Felder zukünftigen Wachstums aufgezeigt und da stehen dann EVs drin, da steht E-Commerce drin, da steht natürlich Cybersecurity oder auch AI drin. Und wenn man diese 18 Themen mal runtergeht, dann wird man diesen zustimmen und fragt sich aber dann, wo sind denn die führenden europäischen Spieler auf diesen 18 Feldern. Und ja, Joachim, wie siehst du das? Ist Europa da gerade auf dem richtigen Weg?
Ja, Europa tut sich ja in den letzten 10 Jahren sehr schwer, die entsprechenden Rahmenbedingungen zu schaffen, dass das auch in Europa zu entsprechenden Erfolgen kommt. Wir sehen das bei der Energiewende, was bei uns dazu führt, gerade in Deutschland, dass wir mit die höchsten Strompreise weltweit haben, was insbesondere dann, wenn ich große Rechenzentren aufbauen will, die viel Energie brauchen, natürlich nicht unbedingt hilfreich ist. Wir haben andere Themen in Europa. Es wurde ja eben schon von Andrea erwähnt. Ich hatte doch sehr viel Gelegenheit, auch mit der Politik zu diskutieren. Was uns hierbei sicher fehlt, ist eine langfristig ausgerichtete Strategie, die nicht nur in Legislaturperioden denkt, sondern wo es auch darauf hinauslaufen muss, dass man sich gemeinsam Gedanken macht, unabhängig von den aktuellen Regierungen in den Ländern, wo Europa sich hinentwickeln will. Möglichkeiten haben wir. Ich glaube, wir haben eines, was uns sicher prädestiniert. Wir haben viele kluge Köpfe in Europa. Wenn wir das entsprechend bündeln, wüsste ich nicht, warum wir nicht in einigen Bereichen doch weltweit führend sein könnten, wie wir es auch in der Vergangenheit waren.
Ja, danke für den optimistischen Ausblick. Aber irgendwie hört man das immer wieder. Aber zum Beispiel in Frankreich sind die Strompreise, liegen diese deutlich unter dem deutschen Niveau. Und trotzdem nimmt man jetzt Frankreich nicht zwingend als Innovationsmotor in diesen Industrien wahr. Also irgendwas läuft ja gerade nicht richtig. Was macht China zum Beispiel? Oder was machen die USA besser, anders als wir in Europa, um so schnell Entwicklungen nach vorne zu treiben?
Mit den USA sich zu vergleichen, ist immer etwas schwieriger, weil sehr viel von den Innovationen aus dem Silicon Valley kommt, wo A, Scheitern durchaus Teil des Erfolgs ist. Das wird toleriert, das wird auch akzeptiert. Dort ist auch Geld kein Problem. Ich habe sehr viele Reisen dorthin gemacht. Ich war auf Delegationsreisen bei Startups unterwegs und ich habe dort festgestellt, wenn wir Deutsche, wir Europäer mit unserem Return on Invest dahin kommen, da verdrehen die schon die Augen und sagen, we do not need your silly money. Weil wir sagen, es muss sich alles immer gleich rechnen. Die Amerikaner im Silicon Valley gehen da ganz anders ran. Da ist viel Geld. Und dann werden dann halt auch, sagen wir mal, von 20 Ideen wird eine gut, das wird ein Unicorn, vielleicht sind es auch noch mehr, die man braucht, aber das Scheitern gehört dazu. Das können wir in Europa in der Form nicht. Vielleicht haben wir auch nicht das nötige Kleingeld dafür. Es gibt durchaus auch Startup Autobahn zum Beispiel in Stuttgart, wo sowas Ähnliches gemacht wird, aber da sind wir nicht so gut bei. Die Amerikaner haben dann aber auch entsprechende große Unternehmen, die dann da einsteigen. Das sind die, die wir kennen, Unternehmen, wo Elon Musk oder auch andere Leute, sagen wir mal, durchaus bereit sind, Risiko einzugehen und zu investieren. Und dann geht's auch in den USA schnell. Die Rahmenbedingungen sind andere. Das, was wir bei uns haben, was Sicherheit für die Mitarbeiter bringt, zum Beispiel eine sehr arbeitnehmerorientierte Arbeitsgesetzgebung, das ist in den USA nicht da, was aber auch dazu führt, dass man deutlich flexibler und schneller arbeiten kann. Ich will nicht sagen, dass ich deshalb das amerikanische System bei uns würde haben wollen mit dem Hire und Fire, aber das sind natürlich durchaus positive Stimulanzwirkungen für Leute, die was wagen wollen und dort was aufbauen wollen. China ist anders. Ich bin viel in China unterwegs gewesen. China ist einfach viel. Man muss sich angucken, wie viele Leute in China leben, wie viele Ingenieure jedes Jahr aus den chinesischen Universitäten rauskommen. Da ist es die Masse. Es ist auch, mag sein, dass der ein oder andere aufgrund seines Umfelds nicht ganz so effizient ist, aber dort wird halt 6 Tage in der Woche gearbeitet. Dort wird sehr viel Geld in die Hand genommen. Da ist auch ein großer Wettbewerbsdruck da. Und dadurch haben die Chinesen eine andere Geschwindigkeit aufgenommen. Chinese Speed. Damit tun wir uns in Deutschland sicher noch schwer. Aber ich bin mir sicher, wir werden auch da Lösungen finden.
Jetzt erinnere ich mich an einen Moment, der Elon Musk hat seine Riesenrakete in den Weltraum gestartet und die ist nach 90 Sekunden explodiert. Und dann haben, vielleicht kannst du dich daran erinnern, und dann haben alle gejubelt. Während die Schlagzeilen in Deutschland, weiß ich noch, im Spiegel stand, Elon Musk Rakete explodiert kurz nach dem Start. So frei nach dem Motto, schafft er nie. Ist das ein Teil unseres Themas hier in Europa, dass wir uns zu schwer tun, scheitern, als eine Option einer Entwicklung anzuerkennen?
Da tun wir uns schwer mit. Das sehen wir ja. Auch Rückrudern ist ja nicht unbedingt die Stärke der Europäer und auch nicht von uns Deutschen. Korrekturen. Wir sehen das jetzt mit der Diskussion um das Verbrennerverbot, was das für Kreise zieht. Es geht ja gar nicht darum, die CO2-Ziele zu verändern, die die Europäische Union gemeinsam festgelegt hat. Es geht darum, bestimmte Technologien für bestimmte Einsatzfälle aufrechtzuerhalten. Und wir sehen doch, was wir in Europa, was wir in Deutschland für Diskussionen dazu führen. Da tun sich andere viel einfacher und leichter, sowas dann entsprechend zu korrigieren. Und wie du das eben gesagt hast, wir sehen, da explodiert eine Rakete. die Amerikaner sehen, guck mal, wie weit wir schon gekommen sind. Wir haben jemanden, der privat so ein Ding in die Luft bringt und ja, dann ist es halt in der Höhe von einem Kilometer oder was auch immer dann explodiert, aber bis dahin ist er schon gekommen. Er hat alles Antriebsstufen, alles Mögliche schon realisieren können. Beim nächsten Mal wird's besser und es kam ja so. Er kam dann ja sogar so weit, durch diese Fehlversuche am Ende auch getriggert. Und das ist dann akzeptiert worden von allen Beteiligten, dass er am Ende sogar Antriebsstufen, die selbstständig zurückkehren und wieder landen und nicht weggeworfen werden mussten. Das Ding hat er am Ende dahin gekriegt, wo er es hinkriegen wollte. Und das in einer Zeit, wo man schon sagen muss, das ist beeindruckend. Das heißt also, da die Motivation, das Drehmoment, alles das da reinzukriegen, und zu sagen, das wollen wir jetzt und das machen wir. Und dann wird auch 24/7 an so einem Thema gearbeitet, weil alle davon überzeugt sind, diese Dynamik, die da drin ist, da tun wir uns schwer mit.
Was wären deine Vorstellungen, um mehr Wettbewerb, vielleicht ein bisschen wie in China, in Europa zu ermöglichen? Was braucht man?
Das ist eine super interessante Frage. Ich hatte gerade heute Morgen, ich bin ja nebenbei noch im VDI, also Verein Deutscher Ingenieure, der größte deutsche Verein mit 130.000 Mitgliedern, Leiter der Fachgesellschaft Fahrzeug- und Verkehrstechnik. Und wir sind gerade dabei, in einem Programm Deutschland 2050 uns genau diese Fragen zu stellen. Was muss denn eigentlich passieren auf der technischen Seite? Wo wollen wir eigentlich hin? Was könnten denn die Kompetenzgebiete, von denen du eben sprachst, für uns Deutsche sein? Da kann Medizintechnik dabei sein, da kann Verkehrstechnik mit dabei sein. Wir kümmern uns um das Thema der Energieversorgung. Also wir gucken ja derzeit schon danach, weil wir auch gehört werden in der Politik, wo wir glauben, was passieren muss. Thema 1 ist es erstmal dafür zu sorgen, dass das Verständnis in der Bevölkerung wieder in eine Richtung geht, weg von dieser Technikfeindlichkeit. Wir Ingenieure sind am Ende diejenigen, die die Probleme werden lösen müssen. Das werden keine Juristen sein, das werden keine Betriebswirte sein, sondern es werden am Ende die Ingenieure sein, die all das, was wir benötigen, um zum Beispiel der alternden Bevölkerung das Leben angenehm zu gestalten, um ein Einkommen entsprechend in Deutschland zu generieren. Wir sind eine Industriegesellschaft, wir haben ja im Prinzip keine Bodenschätze und wenn, dann können wir sie eigentlich nicht rausholen. Ich denke an das Thema Kohle. Wir können eigentlich ja nur Industrie aufrechterhalten, indem wir die klugen Köpfe, die wir haben, entsprechend einsetzen. Und das ist etwas, ein Stück weg von der Technikfeindlichkeit, mal gucken, wie kann man die Probleme lösen, ein entsprechend industriefreundliches politisches Umfeld, da tue ich mir natürlich schwer, dabei zu sehen, wie Arbeit immer teurer wird und wie das Risiko für Unternehmer wie dich, für mich ja immer weiter steigt. Wir haben sehr viele Sozialleistungen, die ich gar nicht unbedingt abbauen will, aber wo ich sagen muss, wir müssen schon gucken, dass das am Ende alles finanzierbar ist. Wir sehen es gerade an der aktuellen Rentendiskussion. Wir haben viele junge Leute, die sagen, das ist ja alles ganz schön, was ihr da macht, aber einer muss es am Ende auch bezahlen. Und da müssen wir gucken, dass wir vielleicht auch die Erwartungshaltung auf der einen Seite etwas reduzieren und auf der anderen Seite auch Mut, unternehmerischen Mut wieder fördern und nicht uns darüber freuen, wenn irgendjemand scheitert.
Ich hatte mal einen Moment, als der deutsche Wirtschaftsminister in den USA war, vor einiger Zeit, und gesagt hat, eine Deregulierung wie in den USA wird es in Europa nicht geben. Ich sag mal, wenn wir gerade, wir kamen über Wettbewerbsintensität steigern, meinst du, dass die Botschaft da schon angekommen ist?
Nein. Die Frage brauchen wir uns doch nicht stellen. Wenn wir sehen, wie die Bundesregierung sich hier positioniert hat, wenn ich mir anschaue, was kontinuierlich an neuen Gesetzgebungen kommt aus Brüssel, die ganzen Reportingpflichten mit allem, was da kommt, wo du teilweise Leute einstellen musst, die nichts anderes machen als Portale befriedigen, dann würde ich sagen, nein, das ist es so nicht. Also eine gewisse Deregulierung wird notwendig sein, damit wir wieder eine gewisse Dynamik da reinkriegen. Das ist tatsächlich so, dass wir uns, ich will da überhaupt nichts Böses sagen, aber wir haben so ein bisschen den unternehmerischen Geist verloren. Das kam sicher durch gut gemeinte Dinge, die die Bundesregierung gemacht hat, mit der Kompensation für alle in dem Bereich, die von Covid direkt beeinflusst wurden. Dann haben wir einen Ukraine-Krieg, wo auch wieder der Staat dafür eingestanden ist, dass die Gaspreise explodiert sind und der Steuerzahler musste das alles subventionieren. Wir haben da eine gewisse Vollkasko-Mentalität erzeugt und von der müssen wir weg. Wir müssen einfach feststellen, wir sind unseres eigenen Glückes Schmied und wir müssen auch dynamischer werden. Also wir müssen so ein bisschen aus der Komfortzone raus, in der wir uns gerade bewegen. Und das sehe ich jeden Tag bei den politischen Diskussionen, wie schwer wir uns tun, selbst Dinge für die Zukunft so zu entscheiden, dass dann es möglich ist, auch den finanziellen Spielraum zu bekommen, um das zu fördern, was wir eigentlich brauchen. Wir haben momentan einen Punkt erreicht, Frank, und das brauche ich dir nicht sagen. Die Staatsquote am Bruttosozialprodukt liegt bei fast 50%. Und das ist etwas, das können wir uns auf Dauer so nicht leisten. Es gab mal einen Bundeskanzler, der hieß Helmut Kohl, der hat gesagt, ab der Staatsquote von 50% fängt der Sozialismus an. Und das ist so ein Thema, da müssen wir aufpassen, dass wir da nicht in die falsche Richtung laufen. Wir müssen wieder dynamischer werden. Und ich glaube, wir haben auch viele Leute, die das machen wollen. Aber du siehst, dass die Rahmenbedingungen, die auch die Politik uns jetzt nur bedingt hilfreich sind.
Wir kamen zu Voraussetzungen, die wir in Europa brauchen, um wieder zurück in die Industrialisierung gekommen. Wir haben jetzt gesagt, okay, wir brauchen auch eine gewisse Kultur des Scheiterns. Wir brauchen Deregulierung, wir brauchen mehr persönliche Verantwortung. Ich wollte mal kurz auf das Thema Geld zu sprechen kommen. Ich weiß nicht, wie viele IPOs namhafte du in diesem Jahr oder im letzten Jahr, also 2025, vor Augen hast. Welche großen fallen dir ein?
Ja, richtige IPOs, also die Siemens Healthineers, die sind von der Konzernmutter abgespalten worden oder dort wurde beschlossen, dass sie abgespalten werden. Inwieweit das bereits vollzogen ist, das weiß ich nicht, wann das wirklich kommen wird. Aber so ganz viele sind nicht da. Du, es ist absolut richtig. Das heißt, genau das, was du sagst, nämlich Unternehmensneugründungen, auch größere Unternehmen, das passiert nicht. Und wir haben im letzten Jahr gesehen, dass es doch sehr viele Unternehmen gab, die in wirtschaftliche Schwierigkeiten gekommen sind. Und das ist nicht nur Fehlmanagement in den Unternehmen gewesen.
So, die Frage ist, wie kriegen wir sozusagen eine bessere Wagniskapitalkultur hier in Europa oder speziell in Deutschland, um eben zukünftige Investitionen, weil ganz viel Vorschrift, zum Beispiel aus den USA, wird ja eben nicht staatlicherseits alimentiert, sondern wird über Wagniskapitalgeber mitfinanziert. Ist für mich die Frage, wie kriegen wir das in Europa oder in Deutschland wieder stärker ins Zentrum gerückt? Welche Vorschläge hast du da?
Also zum einen wird man sicherlich nochmal daran gehen müssen, auch mit den Banken gemeinsam darüber zu diskutieren, wie Kredite vergeben werden und wann du einen Kredit bekommst. Ich brauche dir nicht erklären, das ist wie mit einem Regenschirm und einem Sonnenschein. Der Regenschirm, den kriegst du dann, wenn die Sonne scheint und sobald das Wetter schlecht wird, nimmt man dir den Regenschirm wieder ab. Da sind die Banken sehr restriktiv, da ist wenig Wagniskapital da und die Banken mit der Finanzierung auch sehr zurückhaltend. Die Frage ist, ob es irgendwelche Möglichkeiten gibt, Venture Capital Companies in Europa anzusiedeln. Die werden das aber nur dann tun, wenn sie das Gefühl haben, dass das hier auf fruchtbaren Boden fällt. Das heißt, wir müssen schon dafür sorgen, dass in Gänze es wieder ein innovationsfreundlicheres Gesamtklima in Europa gibt. Dazu gehört, dass die Energiepreise dahin müssen, dass wir wettbewerbsfähig sind. Ich rede nicht von 3 Cent die Kilowattstunde, aber irgendwas um 10 bis 15 Cent die Kilowattstunde statt 30. Das muss auf alle Fälle möglich sein, um auch Rechenzentren betreiben zu können, um neue Dinge machen zu können. Wir müssen an das Thema der Lasten, die Unternehmen nebenbei noch stemmen müssen. Das hat sich alles in den letzten Jahren so angesammelt. Da muss man sicherlich mal rangehen und überlegen, wie viel können wir uns leisten, wie viel wollen wir uns leisten. Wir müssen dafür sorgen, dass Venture Capital Firmen Europa als ein lohnendes Investitionsgebiet ansehen. Und da sind wir momentan ein Stück weg von.
Dann habe ich dich richtig verstanden, dass du sagst, das Geld folgt im Grunde dann den infrastrukturellen Rahmenbedingungen, das heißt Energie, Arbeitskosten sind die zentralen Themen, Deregulierung ist ein zentrales Thema und dann wird es auch mit der Finanzierung innovativer Unternehmenskonzepte besser passen. Ist das so ungefähr deine Botschaft?
Das ist meine Botschaft. Ich glaube, dass wir dahin müssen, dass wir auch Europa wieder, wir sehen das hier und da, dass da, wo es schon was gibt, in Sachsen zum Beispiel, Silicon Saxony, da wird investiert, weil die Rahmenbedingungen da gut sind, weil es auch entsprechende Subventionen des Staates gibt. Ich denke zum Beispiel an das Halbleiterunternehmen, was TSMC, Bosch, Infineon, NXP dort gemeinsam aufbauen. Dort passiert was, vielleicht auch im Bereich KI. Wir wissen, dass Google, dass Microsoft, dass die in München investieren, weil da die richtigen Leute sind. Ich glaube aber, dass wir in Gänze, insbesondere wenn wir von der produzierenden Industrie reden, dafür sorgen müssen, dass die Unternehmen nach Deutschland kommen und nicht hier abbauen.
Ich glaube, Joachim, dass wir in der Beurteilung der Situation, dass wenn du fragst, was muss getan werden, wie preiswerte Energie, Deregulierung, Arbeitskosten von den zusätzlichen Kosten befreien, damit sie ein wettbewerbsfähiges Niveau haben, all das, glaube ich, ist unstrittig. Nur es wird von Politikern verlangt, In meinen Augen, auch wir haben ja gerade ein bisschen auf die Politik geschaut, unpolitisch vorzugehen, heißt nämlich, Dinge auf den Weg zu bringen, die massiv unpopulär sind und die mit Sicherheit dazu führen werden, nicht gewählt zu werden. Ich sag mal, ist das nicht naiv? In meinen Augen, solche Themen einem System aufzubürden, welches sozusagen in sich mit Mechanismen ausgestattet ist, gerade das nicht zu machen.
Da muss ich dir die Frage zurückstellen, was glaubst du denn, wie wir die Kurve hinkriegen? Der letzte Kanzler, der wirklich wirtschaftsfreundlich war, der war interessanterweise ein SPD-Kanzler, das war in der Schröder, der zu Beginn der 2000er Rahmenbedingungen geschaffen hat, von denen wir über 15 Jahre hinweg gut profitiert haben. Und ich verstehe das absolut, aber wir müssen trotz allem am Ende dafür sorgen, dass wir nicht weiter so machen, wie wir es derzeit tun. Vielleicht würde die Wirtschaft noch lauter sein müssen, aber die Bundesregierung, auch das, was die Wirtschaftsweisen, was der Wirtschaftsrat sagt, verschallt momentan anscheinend, ist die Not nicht groß genug.
Nee, wir alle wissen, wie das für den Herrn Schröder ausgegangen ist. Also von daher, das hat auch sicherlich keiner in der Politik vergessen, von daher ist das im Bewusstsein. Und die Antwort auf deine Frage, die ich mir vorstellen kann, aber ich bin kein Politiker, ist, dass man eben schmerzhafte Einschnitte erst dann vollzieht, wenn jedem die Ausweglosigkeit klar ist. Das war das, was du gerade gesagt hast. Es muss noch mehr wehtun. Punkt eins. Und Punkt zwei, dass man sie in infinitesimal kleine Einheiten unterteilt, die dann jeder für sich nicht mehr wehtun. Ungefähr so. Aber das bedeutet auch, dass es nicht schnell geht, sondern dass es immer langsam geht. Und das ist ja genau das, was wir gerade erleben. Ist das nicht so? Ist es sozusagen das, was wir erleben, nicht ein Reflex des Systems?
Das ist genau das Problem. Und je mehr man in diese Richtung geht, umso schwerer tut man sich, Dinge zu verändern. Machiavelli sagte, wenn du schneiden musst, dann tu es einmal, tu es schnell und mach es tief genug, damit sich was ändert. Und davon sind wir weit entfernt. Wenn ich mir das angucke, welche Diskussionen wir momentan um das Stabilisierungsthema Rentenniveau führen, dass wir minimalinvasiv versuchen, irgendwelche Dinge zu ändern, das wird nie dazu führen, dass sich Dinge grundlegend ändern. Es wird aber auch vor allen Dingen nicht dazu führen, zu dem, was wir beide vorhin besprochen haben, nämlich, dass wir interessant sind für Investitionen aus dem Ausland.
Im Fazit, wir wissen, was passieren müsste. Nur die Rahmenbedingungen zu schaffen, ist eben politisch, wenn ich das mal so sagen darf, schwer umsetzbar und gegebenenfalls auch mit Opportunitätskosten für die Verantwortlichen verbunden, die sie sich nicht wünschen.
Da bist du absolut richtig unterwegs. Und es kann dazu führen, dass die SPD Jahrzehnte, muss man schon fast sagen, unter diesem Makel der Agenda 2010, keine Frage, tut sich deshalb auch sehr schwer. Aber wir sehen auch, dass die CDU und CSU tatsächlich sich schwer damit tut, Dinge zu ändern. Das wäre allerdings absolut notwendig, dass wir keine Wahlgeschenke machen, sondern dass wir uns wirklich überlegen, wo soll die Industrie zukünftig hin. Vielleicht ist es auch notwendig, bestimmte Themen, damit wir resilient werden können, vielleicht mit Zöllen zu belegen. Muss man halt gucken, was tut mehr weh. Aber wenn wir ein Europa wieder ein Stück widerstandsfähiger werden wollen, ein Stück unabhängiger werden wollen, werden wir auch das sicher tun müssen. Ich glaube, das ist auch jedem klar, wenn wir als Europa, die wir noch dazu in Europa nicht wirklich einig sind, wir tun uns ja auch da schwer mit der europäischen Meinungsbildung, in diesem Machtkampf zwischen China, USA und möglicherweise anderen neuen Regionen, Wirtschaftsregionen bestehen wollen, dann werden wir was tun müssen. Ich bin mir sicher, das wird irgendwann kommen. Ich hoffe nur, es geht schnell.
Da bin ich bei dir. Wechseln wir kurz das Thema. Ich kenne keinen Insider besser, der die Zeitenwende in der Automobilindustrie besser beschreiben könnte. Ja, Automobilindustrie, ein Riesenthema, insbesondere für Deutschland. Wir stehen mitten in der Transformation. Wir erleben hochinnovative chinesische Wettbewerber. Wir sehen starke Regulierungsbemühungen seitens der EU, die allerdings gerade in Frage gestellt werden. Und wir sehen eine deutsche Industrie, die sich mitunter schwer damit tut, dieser hybriden Technologieerwartung nachzukommen. Wie siehst du das? Wo liegt die Chance der deutschen Automobilindustrie?
Was in Deutschland immer ein Erfolgsfaktor der deutschen Automobilindustrie war, das ist der Maschinenbau, die Werkzeugmaschinenindustrie, alles das, was dazu notwendig ist, um ein Fahrzeug wirklich gut bauen zu können. Wir haben auch durchaus Elektronikentwicklungskompetenz mit den großen Zulieferern, wie sie alle heißen. Wir tun uns momentan ein bisschen schwer bei den Themen, die in Zukunft wichtig werden. Das ist das Thema Software im Fahrzeug. Das ist etwas, das müssen wir unbedingt angehen. Das ist das, wo wir im Weltmarkt momentan ein Problem kriegen. Das fängt damit an, in China kannst du ein Auto dann verkaufen, wenn sich jemand ins Auto setzt und die Kinder hinten drin innerhalb von 20 Sekunden in der Lage waren, sich mit dem Auto zu verbinden und ihre Spiele auf dem Handy spielen können. Davon lebt das chinesische Software-Thema. Das ist die Erwartung des Kunden in China, der das Fahrzeug ja im Regelfall nicht so nutzt wie wir, um hunderte von Kilometern von A nach B zu fahren, sondern die meistens dann irgendwo im Stau in Shanghai, in Peking, in den großen Metropolen stehen. Das sind andere Dinge wichtig. Und da werden wir ein bisschen was machen müssen, schneller werden müssen, auch in Richtung Automatisierung. Wobei ich natürlich sagen muss auf der anderen Seite, dass wir gerade was diese Themen anbelangt, meines Erachtens nach den richtigen Weg gegangen sind. In China ist es sehr viel Try and Error. Auch was Automatisierung anbelangt, wir sind es andersrum angegangen. Wir haben gesagt, wir setzen erstmal gesetzliche Rahmenbedingungen, die dafür sorgen, dass die Technologie sicher ist. Weil wenn eine Technologie unsicher ist, dann wird sie in Europa nicht akzeptiert werden. Das ist anders als in China.
Sam, wenn ich da kurz einhaken darf. Inwieweit glaubst du, ist die deutsche Industrie oder europäische Industrie überhaupt in der Lage, weltweit führende Software für Automobile herzustellen, zu entwickeln, wenn die tatsächlichen Softwareinnovationen gerade überhaupt nicht hierher kommen, sondern die kommen alle aus den USA?
Ja, das muss man, glaube ich, unterscheiden. Wenn es um das, ja, wir haben Rahmenbedingungen hier gehabt, die sind schwieriger in der Zeit, wo Waymo mit seinen Taxis im Silicon Valley schon fahrerlos unterwegs waren, haben wir auch noch hier an der Regelung rumgedoktert. Auf der anderen Seite muss ich sagen, das, was ich weiß von den Unternehmen, ich kann es jetzt gerade von BMW sagen, das ganze Thema Hardware in the Loop, Software in the Loop, das Thema Perfektionieren von Funktionen, da sind wir meines Erachtens nach führend. Das ist das, was bei uns wirklich gut gemacht wird, wenn ich mir angucke, was hier für ein Aufwand getrieben wird und nicht nur nach dem Motto Try and Error, sondern wirklich auch fundamentale Untersuchungen bis hin zu einer Softwareabnahme, die ihrerseits in der Form anderswo so nicht gemacht wird, würde ich sagen, da sind wir wirklich gut. Wir sind nicht die innovativsten, was jetzt das Thema der neuen Funktionen anbelangt. Die Fahrzeuge, wo wir sagen Software-Defined Vehicles, die kommen eher aus China, vielleicht auch zum Teil aus USA. Ich denke, wir wissen, dass Tesla seine Fahrzeuge um den Rechner rumgebaut hat. Aber das ändert sich bei uns gerade und ich glaube schon, dass wir in der Lage sein werden. Das Problem ist, wir müssen halt Softwarefirmen haben, mit denen wir gerade die hohen Rechenleistungen, die notwendig sind für das automatisierte Fahren, mit denen wir da die Backends aufbauen, die Fahrzeuge vernetzen, wo wir jetzt sicher auch gute Chancen haben, das noch zu machen. Wir müssen halt Gas geben.
Jetzt kennt jeder die europäischen Datenschutzbestimmungen. Die werden ja oftmals auch als Grund angeführt, warum die deutsche oder die europäische Softwareindustrie einfach immer einen Schritt hinterherhinkt. Aber ist es denn nicht so, dass Datenschutz, ähnlich wie damals bei Apple, im internationalen Kontext nicht etwas ist, was sich unglaublich gut verkaufen lässt, dass eben nicht der Staat oder andere Dritte genau wissen, wo du gerade unterwegs bist, welche Melodie du hörst oder was du als letztes eingekauft hast?
Ich glaube, man muss hier unterscheiden. Die ganzen personenbezogenen Daten, das, was du ansprichst, da bin ich absolut der Meinung, das muss auch entsprechend geschützt werden. Wenn es aber darum geht, zum Beispiel Daten, die für die Weiterentwicklung der Systeme notwendig sind, das Sammeln von Fahrsituationen, wenn das möglicherweise zu teilen, es ist halt nicht ganz so einfach. Das ist richtig, weil anonymisieren und pseudo-anonymisieren, da gibt's halt immer wieder das Thema, kann ich rückrechnen auf denjenigen, der es im Prinzip erzeugt hat. Ich glaube, wir müssen einfach gucken, dass wir ein gesundes Mittelmaß finden. Es wird auf den Datenschutz auf der einen Seite extrem hingewiesen, aber auf der anderen Seite, wer Google Maps nutzt, mit ein wenig KI dahinter, der Google weiß, zu welchem Arzt du gehst, wann du da warst, der Google weiß, bei welcher Tankstelle du tankst, der weiß, von wo nach wo du dich bewegst, der weiß, wo du einkaufen gehst, dem gibt man auch eigentlich alle Daten frei. Warum können wir die ansonsten nicht nutzen, um unsere Systeme weiterzuentwickeln? Also ich denke, es ist ein gesundes Mittelmaß. Wir haben es teilweise etwas überzogen, was die Nutzung der Daten anbelangt. Da wäre es vielleicht etwas besser, wenn wir da auch um zum Beispiel Start-up-Unternehmen Möglichkeiten zu geben, mehr Daten freigeben würden. Genau personenbezogene Daten, wir dürfen sie offiziell nicht erheben, aber im Prinzip gibt sie jeder bei der Nutzung von bestimmten Funktionen ja sowieso frei.
Sag mal Joachim, inwieweit ist denn eine führende europäische Automobilindustrie ohne eigene Batteriefertigungskompetenz denkbar?
Also ehrlich gesagt gar nicht. Ich glaube, dass jeder verstehen muss, dass die Batterietechnologie, Gewicht, Energieinhalt, Lebensdauer, was ja gerade ein Thema ist, State of Health beim Wiederverkaufswert der Fahrzeuge. Das muss etwas sein, was die Fahrzeughersteller verstehen. Das tun sie. Wir sehen, dass Unternehmen, große Unternehmen jetzt mittlerweile sogar so weit gehen, dass sie eigene Zellfertigungen aufbauen, um zumindest zu verstehen, was da passiert. Die Batterie ist eine der Kernkomponenten. Ich würde sogar weitergehen. Ich würde sagen, wir würden gut daran tun, wenn wir versuchen würden, eine deutlich höhere Resilienz zu erreichen, dass wir in Europa auch Autos bauen können, ohne dass wir auf das gute Verhältnis zu China, was ich in keinster Weise schmälern will, ich glaube, dass das wichtig ist, aber dass, wenn es wirklich zu einer politischen Eskalation kommt, es nicht dazu kommen darf, dass in Deutschland keine Autos mehr gebaut werden können. Also ich glaube, das ist etwas, das muss man sich gemeinsam anschauen. Momentan ist es nicht wirtschaftlich. Aber wir sehen ja alleine bei dem Exportstopp in Richtung USA für seltene Erden oder Germanium oder was auch immer aus China heraus, welche massiven Auswirkungen das auf die dortige Industrie hat oder auch bei uns zu entsprechenden Auswirkungen kommen kann. Ich glaube, wir müssen, und da gibt es auch Überlegungen der Bundesregierung, ob die weit genug gehen, weiß ich nicht. Aber wir müssen dafür sorgen, dass wir auch eigene Lieferketten aufbauen, ohne dass wir von China oder von anderen großen Mächten abhängig sind, wo wir gerne als Europäer oder gerade als Deutschland schon mal zwischen die Fronten geraten können.
Werden wir 2036 eigene Batteriefertigungskompetenz in Europa sehen?
Ich hoffe es. Batterie fertigen können wir. Das tun wir, das tue ich in meinem Unternehmen. Wir entwickeln Batteriemanagementsysteme, wir entwickeln die Software dafür. Aber es geht ja um das Thema Zellfertigung, ja.
Nein, ich meine nicht das Zusammenstellen von Modulen, sondern sozusagen selber, from the scratch.
Genau, das heißt, also wir sprechen von dem Thema der Batteriezellfertigung.
Genau.
Ich hoffe, dass das, was mit Northvolt passiert ist, nicht am Ende dazu führt, dass keiner mehr in Europa sowas macht. Insbesondere, weil wir, und du hast es vorhin auch im Vorgespräch schon angesprochen, das Thema Defense. Wir werden da vieles brauchen. Die Defense-Industrie wird sich komplett umorientieren. Wir lernen ja gerade aus dem Ukraine-Krieg, dass es nicht mehr der dicke Panzer ist, der gebraucht wird, sondern dass es viel mehr in Richtung Drohnen geht, dass es in Richtung selbstfahrende Fahrzeuge gehen wird. Wenn wir da was machen, dort werden wir nicht umhinkommen, eigene Batteriezellen einzusetzen, weil wir das sicherlich nicht abhängig von China machen werden.
So, kurz vor Schluss wollte ich noch zwei Themen der industriellen Wettbewerbsfähigkeit hier kurz mit dir besprechen. Das eine ist die Bedeutung von AI und die zweite eben auch die Bedeutung von Robotik. Beides vielleicht, ich sag mal, AI spüren wir jeden Tag. Robotik vielleicht nicht jeden Tag in der industriellen Fertigung, aber wir wissen, jeder, der in Ostasien mal unterwegs ist, dass, ich sag mal, ich war im Hotel, der kam mir entgegen und brachte mir kaltes Wasser. Das fand ich schon irre. Wie siehst du das?
Also, Punkt 1, AI ist notwendig, nicht mehr wegzudenken. Und hier geht es darum, dass wir AI-Systeme so aufbauen, dass das Know-how, was die Firmen haben, so eingesetzt werden kann für die Firmen selber, ohne dass es nachher Public Knowledge wird. Das heißt, dass es abgeschlossene Systeme gibt, aber AI ist absolut notwendig. Das wird einfach schon dazu notwendig sein, um das, was wir jetzt in den nächsten Jahren erleben werden, dass die geburtenstarken Jahrgänge aus der Wirtschaft rausgehen werden, aus den Ingenieurbereichen rausgehen werden, um das zu kompensieren. Das wird nur möglich sein, indem AI eingesetzt wird. Und ich kenne Beispiele, wo Arbeiten, wo es sehr stark um Regulatorik geht, wo es sehr stark darum geht, bestimmte physikalische Randbedingungen, einfach nur das Design von einem Außenspiegel als Beispiel. Das, was früher ein Jahr für einen Mann Arbeit war, sind heute noch 2 Wochen, wenn man es vernünftig macht. Und das ist etwas, das wir brauchen, das dringend, um wettbewerbsfähig zu bleiben, um günstig zu werden, vor allen Dingen aber auch um das, was wir jetzt erleben werden, nämlich den Know-how-Brain der geburtenstarken Jahrgänge zu kompensieren. Und auch ein zweites Thema zu kommen, das Thema der Roboter. Ich glaube, alle großen Firmen arbeiten an dem Thema humanoide Roboter, das Thema kollaborative Roboter. Wir werden das machen müssen, weil wir eine industrielle Fertigung auch im Hinblick darauf, dass es immer weniger Leute geben wird, die diese Arbeit machen, wir aber genug brauchen, auch um in Euros oder Dollars Dinge exportieren zu können, weil wir die Rohstoffe ja in dieser Währung importieren müssen, hinzukriegen. Und das wird ohne humanoide Roboter oder kollaborative Roboter nicht gehen. Also absolut, das wird kommen. Wir werden uns daran gewöhnen müssen und das wird viel schneller kommen, als wir alle denken.
Jetzt hat der Chef von Siemens, meine Abschlussfrage, gesagt, wenn er ein Unternehmen heute gründen würde, dann würde er das in den USA gründen.
Das ist schlecht.
Was sind deine 3 Tipps, damit genau das nicht passiert?
Ja, wir müssen dafür sorgen, dass Arbeit bezahlbar bleibt oder wieder wird. Wir müssen Und das ist ein Thema, da hängt die Politik sehr stark dran, dafür sorgen, dass es gab mal einen Bundespräsidenten, der sprach von einem Ruck, dass wieder Lust an der Arbeit entsteht und nicht nur am Sichern von dem, was man hat, sondern auch sagt, wir wollen wieder viel machen und nicht das Thema Work-Life-Balance im Vordergrund steht, sondern dass Menschen auch wieder Spaß an der Leistung kriegen. Und dann müssen wir halt dafür sorgen, dass die politischen Rahmenbedingungen stimmen.
Was meinst du mit letzterem?
Ja, dass wir vielleicht erkennen, dass Europa eine Chance bietet, aber nur dann, wenn wir das gemeinsam machen. Ich habe dir das beim letzten Mal ja, als wir gesprochen haben, man sollte wissen, Frank und ich, wir kennen uns schon ein paar Jahre. Als wir beim letzten Mal gesprochen haben, habe ich dir ja gesagt, wir müssen aufpassen, dass wir nicht zwischen die Räder geraten. Als wir beide Abitur gemacht haben, da waren es 3,9 Milliarden Menschen auf der Welt. Wir reden jetzt von 8 Milliarden Menschen. Die sogenannte zivilisierte Welt, wie das ursprünglich mal hieß, also die westliche Welt, wie wir es damals so genannt haben, das waren USA plus Europa plus vielleicht noch Japan. Wenn man das alles so zusammenrechnet, dann sind es vielleicht 1,2 Milliarden Menschen. Und wir dominieren momentan ja noch sehr vieles. Das ändert sich gerade. Wir müssen dafür sorgen, dass wir als Europäer da nicht dazwischen geraten und wir als Deutsche, wenn wir uns das angucken, 80 Millionen Menschen bei einer Gesamtsumme von 8 Milliarden, da spielen wir keine Rolle mehr. Wir müssen dafür sorgen, dass wir das gemeinsam mit Europa hinkriegen und dass wir vor allen Dingen auch verstehen, dass das, was wir jetzt alles haben, was insbesondere sowohl die Generation unserer Eltern als auch wir erarbeitet haben, dass das nicht selbstverständlich ist, sondern dass wir dafür was tun müssen, dass es so bleibt.
Ein wohlwollendes, schönes Schlusswort, ein europäisches Schlusswort. Und damit bist du sehr schön in diesem Kontext unseres Podcasts, weil wir uns schon als Europäer verstehen. Vielen Dank, Joachim. Andrea, was hat dir denn am besten gefallen?
Am Anfang war Joachim total hoffnungsvoll und hat erstmal gesagt, dass er sieht, dass wir die ganzen klugen Köpfe hier haben in Europa und dass wir einfach diese Ideen bündeln müssen. Und das fand ich so schön, dass er diese Hoffnung für die Zukunft definitiv hat und das ist natürlich in eurem spannenden Gespräch immer wieder rausgekommen. Das finde ich natürlich toll. Dass uns eine langfristige Strategie fehlt, das fand ich ernüchternd, aber ist natürlich auch nichts Neues. Was ich so bereichernd fand, waren auf jeden Fall so Joachims Ausführungen, was denn passieren muss, damit wir ja diese Strategien finden, damit wir am Ball bleiben, damit wir wieder interessant werden. Und das war für mich was Neues und Erhellendes, nämlich das Verständnis in der Gesellschaft, wozu er aufgerufen hat. Dass er gesagt hat, die Ingenieure werden die Zukunft gestalten, eben nicht zum Beispiel die Rechtsanwälte. Und dass wir sozusagen in der Gesellschaft eine Technologiefreundlichkeit brauchen und dass wir dafür auch zu arbeiten haben, damit das wieder passiert. Das war so ja ein wichtiger Punkt, der mir hängen geblieben ist. Was hast du mitgenommen, Frank? Was waren so deine Momente? Ihr kennt euch gut. Waren da auch neue Erkenntnisse dabei?
Also was ich absolut beeindruckend fand, war das Plädoyer für Wettbewerbsfreiheit, dass man das Thema Wettbewerb als sportliche Auseinandersetzung der besseren Ideen versteht, Fehler, Rückschläge als Erfahrung positiv erstmal rahmt, framed, dass man das Thema Leistung, Leistungsbeitrag in Abgrenzung zur vielleicht Work-Life-Balance, dass man sagt, Mann, das ist doch, wir leben in spannenden Zeiten, dass man chancenorientiert denkt. Das fand ich absolut bemerkenswert und vielleicht hast du es auch gemerkt. Es kam auch klar heraus, dass wenn wir unseren Wohlstand sichern wollen, benötigen wir kurzfristige Veränderungen des Status quo. Und dass es vielleicht auch die einzige Möglichkeit ist, bevor der Wagen an die Wand gefahren ist, dass man wirklich noch lenkend eingreifen kann. Und diese Zeit ist genau jetzt. Ist vielleicht auch eine Botschaft, eine wahre Botschaft, auch wenn es vielleicht nicht immer eine angenehme Botschaft ist. Und damit ist es auch ein Teil dieses Podcasts in meinen Augen.
Absolut. Und was da vielleicht auch nochmal zu beipflichtet, ist so der Aufruf, auch die unbequemen Sachen zu wagen. Und da eben auch natürlich heute viel wieder unser Lieblingswort mutig sein, aber eben auch unbequeme Dinge wagen, wie zum Beispiel Zölle zu verhängen. Also auch ein bisschen sich vielleicht an der einen oder anderen Stelle doch noch mehr zu profilieren, mehr Standing zu zeigen und auch mehr zu zeigen, wer wir sind in der EU und für wen wir stehen.
Ich sag mal, das ist ja das Framing dieses Podcasts. Klartext Wirtschaft. Was haben wir gehört? Europas Industrie steht nicht vor dem Ende, sondern vor einer Neudefinition. Ja, wir müssen das komplett neu denken. aber eben auch, wer in Zukunft bestehen will, muss schneller, digitaler, strategischer werden und sich den Realitäten stellen. Von daher nochmal ganz, ganz toll. Vielen Dank.
Ja, ich danke auch für eine so tolle Inspiration für das noch junge Jahr. Jetzt liegt es an uns, dass wir auch alle was draus machen, aus dem, was wir heute hier mitbekommen haben. Wir hören uns natürlich ganz bald wieder und dann gibt es wieder Klartext für euch und für uns. Und an der Stelle jetzt aber erstmal macht's gut und bis bald. Schön, dass ihr zugehört habt.
Ciao, ciao.
Klartext Wirtschaft. Der Podcast für die MacherInnen von heute ist der Podcast von Ferchau. Überall, wo es Podcasts gibt.